Das Wichtigste, was ich denke, wenn man Angst hat, ist, man muss nicht gegen die Angst direkt ankämpfen, sondern man muss ein bisschen selber anfangen zu spüren, was bedeutet die Angst für einen. Ich muss nicht direkt den grössten Sprung gumpen, aber ich kann einfach mal einen kleinen anfangen. Und das war mein Weg, das in Schritte zu legen. Und ich glaube, jeder Mensch könnte bei seiner Angst schauen, wie kann ich denn mit der umgehen? Und ich glaube, manchmal gibt es ganz viele Ratgeber, die sagen, mach so, mach so, mach so, aber es passt nicht zu einem.
Fenstergespräch. Mutmacher-Geschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Ängste haben wir alle. Ängste gibt es in mannigfaltiger Ausprägung. Kann man Ängste überwinden? Sind Ängste vielleicht manchmal auch gut? Genau über das reden wir heute. Ich bin Martin Diener und bei mir ist Dave Häusser aus dem Zürich Oberland. Jahrelang war er mit seinem Dirtbike auf internationalen Competitions unterwegs, meterweit durch die Luft geflogen, die wildesten Tricks gemacht, Salti und einfach ganz verrückte Sachen mit dem Bike. Dave, du bist als Kind ein richtiger Schisshase gewesen. Vor was hast du alles Angst gehabt?
Also ich habe Höhenangst gehabt, ganz verrückt. Aber auch, ich habe grundsätzlich auch Angst, weißt, vor neuen Sachen, vor neuen Herausforderungen. Aber schon am meisten Höhenangst.
Und wie kommt dann einer dazu, der Höhenangst hat, um mit dem Dirtbike x Meter durch die Luft durchzusegeln?
Ja, das ist irgendwie ein bisschen eins zum anderen gekommen. Ich habe nicht eigentlich ausgesucht, ich will Dirtbike, weil das passt so gut zu mir. Ich hätte es, glaube ich, nie im Leben selber ausgesucht. Aber ich habe irgendwann hat das angefangen, ich bin verletzt gewesen, hat eigentlich ein Scooter fahren und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, über meinen Brüder, dass wir haben angefangen zusammen Dirtbiken, respektive Erd angefangen und irgendwann haben sie dann gleich nicht können lassen, um auch ein bisschen probieren. Und dann habe ich das erste Mal ein Dirtbike in die Hand genommen, respektive am Anfang noch ein BMX und dann haben wir mir kleine Sprünge müssen bauen, weil die von Brüdern sind natürlich viel zu schnell, viel zu gross gewesen. Wir selber kleine Sprünge müssen bauen. Und dann habe ich auf kleine Sprünge angefangen. Es hat einfach keinem viel Freude gemacht. Und dann bleibt man einfach dabei.
Aber eben die Freude ist das eine, die Angst ist das andere. Die Angst ist ja dann immer da.
Ja, die ist eigentlich auch bis zum Schluss da gewesen. Aber es ist anders geworden. Und am Anfang ist es eigentlich so eine panische Angst gewesen, wo man einfach das Gefühl hat, hey, das kann ich nicht. Und man verkrampft und irgendwie kommst du nicht dort an, dass du einen Sprung nehmen kannst, weil du dich so verkrampfst, weil du vor, ich hätte nicht mal können sagen, vor was ich eigentlich genau Angst habe. Natürlich vom Stürzen und vor Höhe. Aber ja, wenn du 20 Cent durchkommst, ist der Sturz nicht krass und die Höhe nicht krass. Aber trotzdem war die Angst da gewesen. Ich würde aber sagen, es war vor allem Panik gewesen. Und nicht unbedingt ein gesunder Respekt, eine gesunde Angst vor dem, was wirklich passieren kann. Und mit dem, dass ich das dann viel gemacht habe, ist auch die panische Angst bei einem kleinen Sprung irgendwann ein bisschen weniger geworden und ein bisschen verschwunden. Der Respekt davor, dass man es einen auf den Latz hauen kann, die ist natürlich gleich da geblieben.
Jetzt müssen wir vielleicht noch aufklären für alle, die sich jetzt fragen, was ist ein Dirtbike? Was ist ein Dirtbike?
Ein Dirtbike ist eigentlich ein Mountainbike oder gehört zur Kategorie Mountainbike, hat 26 Zoll Räder. Das ist heute nicht mehr üblich, aber es ist bei Dirtbike immer noch 26 Zoll Räder. Es hat keine Hinterradfederung in aller Regel, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Es hat 10 cm Federweg vorne, eine einzige Hinterradbremse und was sicher der grösste Unterschied zu allen Velos ist, es ist ein einziger Gang. Und zwar einfach aus dem Grund, alles, was nicht am Velo ist, kann nicht kaputt gehen.
Das heisst, mit einem Dirtbike kannst du nicht am Bahnhof fahren, gehen ein Gomela kaufen.
Also, wenn du das Glück hast, in einem flachen Dörfli zu wohnen, kannst du mit dem Dirtbike fahren. Sobald das bergauf geht, bist du eigentlich. Also, ja, du hast einfach einen einzigen Gang. Entweder ist es drauf gut oder durchab. Aber das ist eigentlich ein relativ hoher Gang sogar. Also, ich habe einen sehr, sehr hohen Gang
gehabt. Ja, du brauchst schon Geschwindigkeit, um die Höhe dann zu bekommen.
Und wenn. Normalerweise ist ein Anfahrtsturm oder ein Anfahrtshügel. Aber wenn du natürlich willst, vielleicht noch ein bisschen extra Speed generieren und den Anfahrtsturm durchab noch trampeln willst, dann kannst du das nicht im tiefen Gang, dann brauchst du wirklich einen höheren Gang. Und darum ist eigentlich im Dirtbike ein höherer Gang, der genau für vor dem Sprung ist und für alles andere ist es eigentlich wurscht, weil dann schiebst du das Velo halt oder was auch immer, aber es ist zum Springen.
Also wir haben es gehört, du bist ein Schisshass als Kind. Ist das in der Familie Häuser so gang und gäbe? Sind alle so gewesen?
Nein, gar nicht. Also ich habe einen Bruder, der ist innen drauf gegangen. Der hat eigentlich immer zuerst mal reingeschossen und geschaut, was passiert. Und dann noch ein anderer Bruder, der, ich würde sagen, der tut normal, der ist vielleicht schon irgendwie auch auf meiner Seite mit sich ein bisschen dran angetastet, aber der hat, ich würde sagen, der hat viel weniger Angst gehabt wie ich. Also wenn wir zu Berg gegangen sind, wandern, dann hatte ich schon Angst gehabt an Ort, wo andere noch nicht einmal dem Wanderung sagen, oder? Weil es ist nicht höher gewesen, aber ich hatte schon Schiss gehabt und der Rest der Familie eigentlich nicht.
Aber ihr habt in der Familie eine gute Competition-Stimmung gehabt, dass ihr Buben den anderen auch so ein bisschen herausgefordert habt und der macht das, dann mache ich das.
Ja, vor allem der eine Bruder, der natürlich da drauf ging, ist der schon, der sucht immer gerne auch die Competition. Und darum habe ich eigentlich, bevor am Biken, habe ich das Scooterfahren rausgesucht, weil eben ich nicht den gleichen Sport machen wollte. Und dann hat aber prompt der mit dem Dirtbiken angefangen. Und irgendwie hat es mich dann gleich gepackt und hat es auch gemacht. Und unterm Strich habe ich es nachher völlig übertrieben. Und er hat das eigentlich nie seriös oder ernsthaft betrieben. Und dann, klar, durch das, dass er drauf ging, habe ich Jahre gebraucht, um theoretisch ihm etwas vormachen. Aber ich habe auch irgendwann ganz früh schon erkannt, ich kann nicht mit ihm die Competition, weil dann würde ich, wenn sie ernst ist, würde ich in die Tröre schauen, hat gar keine Chance. Und darum habe ich eigentlich nie die Competition mit meinem Bruder gesucht.
Aber hat er dann einmal können sagen, Molly, jetzt bist du besser als ich?
Ich glaube, er hat es nie wirklich gesagt. Also ich glaube, beim Biken ganz zum Schluss dann vielleicht schon irgendwann, dass es eigentlich wirklich eindeutig ist. Aber es ist nicht so seine Art, das zu sagen.
Du hast es gesagt, es ist lang gegangen, bis du gewisse Level erreicht hast. Wie nervig war das, dass andere viel schneller sind?
Das ist schon mühsam. Also vor allem, wenn man es realisiert, oder? Wenn du einfach biken gehst und Bock hast und Freude hast und einfach machst, weil es cool ist und darauf schaust, dass du es machst, weil es ein Hobby ist, das ja Spass machen sollte, das ja eigentlich jedes Hobby sollte, dann ist es nicht so schlimm. Aber natürlich kommst du an einen Punkt, hey, ich mache das Hobby jetzt seit 5 Jahren. Wieso kann der, der ein Jahr fährt, schon viel besser oder nicht besser? Er kann höher gumpen wie ich oder die krasseren Tricks. Besser ist ja dann immer nicht ganz so nachvollziehbar, weil besser heisst vielleicht die sicherer. Und dort habe ich natürlich viel besser abgeschnitten wie die meisten. Aber rein von außen betrachtet, hat das manchmal schon genervt.
Und was hast du dann gemacht, wenn sie genervt hat?
Ich habe hier und da mal einen Punkt gehabt, wo ich wirklich am liebsten das Dirtbike in die Ecke geschmissen hätte und gesagt, so ein Scheiß, hör auf. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, hey, es macht mir so viel Freude, wenn ich gsi bin. Und habe für mich entschieden, ich gehe für mich fahren. Und es geht auch nicht darum, wie gut die anderen sind. Und es geht auch nicht darum, wie gut ich im Gegensatz zu anderen bin. Sondern es geht nur darum, habe ich Spass an meinem Hobby? Habe ich Freude? Und kann ich irgendwie dabei bleiben und die Freude auch beibehalten? Und wenn ich das kann, und das als wichtigster Punkt habe, ist es wie nicht mehr ganz so wichtig, wie gut die anderen sind oder wie gut ich bin. Und das war eigentlich irgendwie wirklich auch ein Schlüssel gewesen, zum deutlich entspannter fahren und nicht so einen Druck haben. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann entschieden, ich mache mein Ding. Ich mache die Tricks, die ich will. Ich muss nicht den Trick machen, den alle sagen, sondern ich mache einfach meinen Trick. Und vielleicht ist der geil und vielleicht ist er auch nicht so cool, aber es spielt keine Rolle. Hauptsächlich auch mein Trick, der mir Spass macht.
Du bist viel allein im Park üben, wenn niemand rum war. Ist du auch in Menschenfurcht? Oder eben solche Tochen, so ein bisschen, die schauen dann und sagen.
Es war vor allem am Anfang gewesen. Und das war, weil es in gewissen Parks jetzt natürlich die Platzhirsche, die allen zeigen müssen, wie gut sie sind. Und ich hatte einfach auch keine Lust, mit denen in Kontakt zu gehen. Ich hatte schon Leute gehabt, mit denen bin ich auch trotzdem gern gegangen. Aber ich habe auch irgendwo meinen eigenen Freiraum braucht, um zu wissen, wenn ich etwas übe, dann brauche ich halt nicht einen Versuch, sondern brauche ich vielleicht 30 Versuche. Und vielleicht ist für den, der es schon kann, nicht ganz logisch, wenn ich es übe. Also er vielleicht das Gefühl hat, hey, das ist doch dumm, mach doch einfach gerade den Trick. Aber es ist halt nicht gegangen. Und dann habe ich den Freiraum braucht, dass ich nicht blöde Kommentare bekommen habe. Und das hat recht geholfen. Menschenfurcht, würde ich sagen, habe ich eben eigentlich nicht. Ich eigentlich gerne Menschen um mich herum, habe ich Freude auch, mit anderen Menschen im Park zu gehen. Das ist ja dann zum Schluss, wo es wirklich klar war, hey, ich bin gut genug für mich, konnte ich auch mit allen gehen fahren. Dann ist es auch wurscht, wie ich es übe, weil alle haben gesagt, der hat es offensichtlich so geübt, dass es klappt. Also ist es offensichtlich schon gut.
Kann Angst auch etwas Gutes sein?
Absolut. Also Angst ist ja, wenn du jetzt ganz zum Schluss sagst, ich bin 8-9 Meter hoch oder weit gekommen, je nachdem, wie die Sprünge gebaut sind, aber so wirklich Dimensionen, wo viel kann auch in die Hose gehen. Und wenn es klopft bei einer Landung, dann kann wirklich viel Verletzung entstehen. Es ist absolut irrsinnig, wenn ich da die gesunde Angst, ich würde dem sagen, das ist der Anteil, das ist ein bisschen Respekt, wenn ich Respekt vor so etwas habe, das sollte ich auf gar keinen Fall verlieren. Wenn ich da fahrlässig werde und das Gefühl habe, ja, das ist ja nichts Gefährliches, dann wird es vor allem gefährlich. Aber die panische Anteil von der Angst, dass ich irgendwie so verkrampft, dass ich irgendwie nicht der Herr von meinem Sinn bin, der Teil, der ist sicher nicht gut. Also der sollte ich irgendwie wie probieren, im Griff zu haben. Und der Respekt, der ist eigentlich absolut schlau, wenn ich den beibehalte. Absolut schlau.
Die Grenzen überwinden, die du gelernt hast beim Velofahren, die Angst anpacken, hast du das auch in andere Bereiche von deinem Leben können übernehmen?
Absolut. Und eigentlich in jeder Situation im Leben, wo du eine Herausforderung hast, wo du irgendwo eine Challenge fühlst oder wo du einen Schritt machst im Leben, wo du denkst, uiuiui, was kommt jetzt da schon wieder auf mich zu? Das ist ja genau das Gleiche, wenn du einen neuen Trick anfängst zu üben. Wie gehst du dran an? Fängst du eine neue Ausbildung an? Fängst du ein Studium an? Einen neuen Job? Oder? Das ist jedes Mal eine kleine Challenge. Und dort zu wissen, hey, kleine Schritte gehen, mein Ding machen, auch ein bisschen wissen, wer bin ich in dem inne, dass ich weiss, hey, ich muss es machen und nicht jemand anders. Und ich muss es auch nicht für jemand anders machen. Entweder passe ich dort rein oder dann ist es halt nicht für mich gemeint gewesen.
Also Bike ist für dich eine Lebensschule?
Absolut.
Und da können wir vielleicht auch etwas lernen. Was empfiehlst du jetzt den Leuten, die sagen, oh nein, da die Grenzen, die kann ich nicht überwinden. Was ist dein Tipp?
Ich würde anfangen beim ersten Schritt. Es ist immer natürlich die Frage, will ich die Grenze überhaupt überwinden oder nicht? Weil wenn ich es nicht will, dann wird es schon mal schwierig. Aber wenn ich sage, nein, ich würde jetzt da gerne neben meinem Velo einen neuen Trick machen zum Beispiel, dann ist das Wichtigste auch ein bisschen, sich selber ganz fest ernst zu nehmen. Weil wenn ich vor etwas Angst habe, bringt es nichts, wenn ich da einfach durchwürge. Das gibt schon viele Leute, die das machen, aber meistens geht es, glaube ich, in die Hose. Es gibt Sachen, da muss man. Aber eigentlich ist eben jetzt mit dem neuen Trick, ich habe dann immer probiert, den auseinanderzunehmen in ganz viele kleine, einzelne Bewegungsabläufe oder den Trick viel, viel kleiner machen, dann einfach. Oder eben den Trick an einem Ort üben, wo es viel sicherer ist. Also nicht auf dem grössten Sprung, sondern vielleicht auf einem, der eine weiche Landung hat. Also das ist, heisst, wenn ich irgendeine Herausforderung kann, probieren kann, kann ich die Herausforderung zerteilen in einzelne, kleinere Herausforderungen, wo ich sage, oh doch, das traue ich mir schon zu. Das ist beim Lernen für die Prüfung. Du kannst nicht einfach anhocken und lernen. Du musst auch überlegen, welche Abschnitte von dieser Prüfung, und du machst vielleicht Themen.
Step by step.
Step by step. Schritt für Schritt und die Schritte gescheit überlegen. Und das, dem tut man meistens viel zu wenig Augenmerk geben und überspringt das und ist nachher völlig überrascht, dass man sich überfordert hat.
Nervt es dich manchmal auch, wenn du Kollegen siehst, die sich dann quasi wie an dieser Angst an dieser Grenze festklammern und sagen, nein, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und du jetzt dann quasi kannst zurückschauen und sagen, ich habe das geschafft, mach doch das auch.
Ich finde, es ist immer zweierlei. Es gibt natürlich die, die das aufpauschen und ein Schauspiel daraus machen und irgendwie, aber die wollen gar nicht die Grenze verschieben. Und andersrum gibt es genau das Gegenteil. Die Leute, die wirklich eine innere Blockade haben, und wirklich das Gefühl haben, hey, das geht nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich habe so viel Höhenangst. Ich kann nicht die Wanderung machen. Klar, sollte man nicht mit der anfangen, aber dass man eben dann das Schritt für Schritt macht, ist eben dann schon schlau. Aber es ist immer die Frage, aus welchem Grund tut ein Mensch natürlich das Schauspiel machen. Darum würde ich sagen, ja, man kann eigentlich jede Angst irgendwo in Schrittli überwinden.
Der Dave hat es geschafft, hat Step by Step die kleinen Schanzen überwunden, ist bis auf die ganz grosse Schanze, wo er 7, 8, 9 Meter hoch durch die Luft segelt. Nimm uns mit, was ist das für ein Gefühl dort in der Luft oben?
Das ist schon einzigartig. Also ich habe jetzt schon viele andere Sportarten gemacht, das Gefühl, das habe ich nicht nochmal gehabt. Das war das Größte. Vor allem, wenn du dann noch irgendwie auf 8 Meter hoch einen Trick machst und weißt, hey, der sieht jetzt einfach... Gespürt irgendwann, ist der Trick schön oder ist er einfach perfekt gewesen. Und wenn ein perfekter Trick landet, ist das einfach ein sensationell cooles Gefühl. Es ist ein bisschen wie Fliegen in ganz kurz und das ist schon einfach ein sensationelles Gefühl.
Auch ein Rausch, Kick, Sucht?
Ich würde sagen, vor allem ein gutes Gefühl. Ich glaube, es gab vielleicht in die Richtung von einem Rausch, würde sicher in die Richtung gehen können. Ob es schon direkt eine Sucht ist, würde ich natürlich jetzt sagen, nein, auf gar keinen Fall, sonst wäre ich süchtig gewesen. Aber vermutlich ist es schon mindestens die Vorstufe zu einem, der irgendwo in einer Art den Hormon oder dem Dopamin irgendwo süchtig ist. Ja, wahrscheinlich schon.
Du bist ja viel internationale Competitions dann gefahren. Was war das Highlight gewesen?
Das Coolste war eigentlich, ich habe ja nicht gross crazy Tricks gemacht wie die anderen. Aber bis zum Schluss auch ein bisschen meinen eigenen Stil gehabt. Und
Das heisst?
Das heisst, ich habe eigentlich keine Überkopf-Dreige gemacht, also kein Backflip, kein Frontflip. Ich habe keine Dreige gemacht, ich habe eigentlich alles nur gerade ausgeumpt, weil ich eben, ich hätte die anderen Tricks können, aber irgendwie hat es mir mehr Bock gemacht, einen Superman zu gumpen oder etwas mit den Beinen zu machen oder den Lenker loslassen oder das dann auch meistens wild kombinieren. Und da bin ich recht alleine gewesen, wo das gemacht hat. Und dann eben bin ich in Zürich, das war ein internationaler Wettkampf gewesen. Und ich habe natürlich mir eigentlich nicht zutraut, gegenüber diesen geilen Dreigen irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Und schlussendlich habe ich die Quali gefahren und dann bin ich viel besser gewesen, wie ich denke. Dort noch ins Finale dürfen, ich habe mich aber mental nicht vorbereitet fürs Finale. Dort habe ich dann überhaupt nicht mehr gut gefahren. Aber für mich ist es eigentlich das grösste Highlight zu wissen, habe ich auch gegen die Tricks, die ich noch bewundert habe, habe ich sogar mit meinen Tricks eine Chance haben. Und ich nie gedacht habe, weil es eigentlich so ein bisschen andere Sachen sind, aber das ist sau cool. Also mein Highlight war die, und ich gemerkt habe, meine Tricks die sind konkurrenzfähig geworden mit dem, wo ich gedacht habe, das sei wirklich gut gewesen.
Wie ist die Szene? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man dort drinnen ist?
Ja, es ist grundsätzlich eine sehr junge Szene. Einerseits durch den Sport. Ich würde sagen, die meisten, die das machen, müssen jung sein, weil es hat es früher noch gar nicht gegeben. Das andere ist aber auch, man wird ja irgendwann älter und hat auch keine Lust mehr auf grosse, grobe Verletzungen und Stürze. Das heisst schon eher, dass
ihr... Auf das hast du nie Lust.
Ja, aber eben darum ist schon... Dirtbike ist sturzanfällig und darum haben es viele gemacht, die jung sind. Das ist eine junge Szene, hat alles durchmischt von Leuten, die jetzt eher so wie ich sind, die sehr kontrollierten Sport machen, die eher nicht risikobereit sind, bis zu natürlich Teenager, die massiv übertrieben zu viel Risikobereitschaft haben und aber auch dementsprechend viel am Boden liegen oder im Spital sind, weil es halt einfach immer wieder im Boden fitzt. Darum, ja, sehr durchmischt.
Wir haben es jetzt gerade von den Stürzen gehabt, von den Unfällen. Wie muss man sich das vorstellen? Man ist auf 7-8 Meter oben und merkt, oh hoppla, ich schaffe es nie mehr zurück auf die Rädli. Was ist das für ein Gefühl?
Das ist ein sehr, 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 sehr bescheidenes Gefühl. Also es ist schon das, was man eigentlich nicht will. Also genau dann kommt eigentlich auch das Adrenalin, wo alle immer sagen, ah, das ist beim Gumpen Adrenalin. Nein, hast du nicht. Du gewöhnst dich daran, dass du einfach gumpst. Aber wenn es mal in die Hose geht und du realisierst es immer, bevor du den Boden berührst, das ist meistens schon in dem höchsten Punkt, merkst du, oh, oh, oh. Meistens ist eigentlich entscheidet der Absprung über den Sprung. Das heisst, beim Absprung weisst du schon, jetzt hast du noch vielleicht 1 bis 2 Sekunden Zeit, so lange geht ein grosser Sprung, um dich darauf vorzubereiten, dass es dann gröber klopft. Absolut nicht cool. Und dann gilt es, schlau und sehr schnell zu entscheiden, was wohl das Beste ist. Und das ist, braucht viel Erfahrung, oder? Du kannst nicht, du musst wissen, ist es gescheit, das Velo wegschmeißen. Aber du landest ja vielleicht mit 30-40 km/h, da kannst du nicht wegrennen. Also dann musst du abrollen. Oder ist es irgendwie gescheit, sich irgendwie aufs Velo zu retten und irgendwie mit einem Fuß auf dem Pedal und irgendwie... Also, saukomisches Gefühl. Ich habe es probiert, so gut wie es geht, zu vermeiden.
Und wie viele schlimme Unfälle hast du gehabt?
Ja, das ist jetzt immer eine Definitionssache. Ganz schlimm, aus meiner Sicht, habe ich nie einen gehabt. Ich habe nie ins Spital. Ich hätte vielleicht 1-2 Mal sollen, aber mehr wegen Prellungen und Gelenken, die halt irgendwie nicht ganz so da haben, wie sie haben sollen. Ich habe wirklich nie ganz schlimme Verletzungen gehabt. Aber Stürze, die hätten können, durchaus bescheiden enden, habe ich sicher so 4 oder 5 gehabt.
Und dann?
In 15 Jahren.
Und dann?
Ja, dann ist immer das, was eigentlich das Schlimmste ist. Oder gerade ganz am Anfang, als ich angefangen habe, hatte ich eigentlich panische Angst vor dem Stürzen und der Höhe. Und wenn es dann klopft, hast du das Gefühl, Scheiße, ich muss aufhören. Der Sport ist falsch. Und dann ist es eben cool, wenn du kleine Schritte gegangen bist, um es dir angewöhnen, kannst du die kleinen Schritte wieder durchlaufen, aber im Schnellmodus. Also wenn du einen Trick geübt hast, der extrem schwierig ist, aber du kannst den Schritt zerteilen und du bist gestürzt und hast Angst davor, kannst du viel schneller wieder dort herankommen, weil du ja die kleinen Schritte schon mal gemacht hast. Und dann gewöhnst du dich, wenn du das 3-4 Mal gemacht hast, ist ja irgendwann kannst du den Sturz besser einordnen. Und dann musst du natürlich viel Nacharbeit machen. Warum bin ich gestürzt? Wo habe ich übersehen? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich es nicht gespürt, dass ich schon müde gewesen bin? Habe ich irgendeinen externen Faktor nicht mit berücksichtigt? Das hat mich meistens recht umtrieben, weil ich genau wollte wissen, was ist schiefgegangen. Weil ich habe ja eigentlich genau das probiert zu vermeiden, mit allen meinen schlauen Gedanken im Vorfeld und der Vorbereitung. schlussendlich eben 4 Stürze in 15 Jahren, finde ich, es ist okay.
Wie hat dein Umfeld reagiert? Ich meine, du hast ja gleich ein Risiko auf dich genommen und die Mami hat dann wahrscheinlich immer müssen deine Schürfungen pflegen und eben, wie hat das Umfeld reagiert?
Ja, nicht alle haben so genau Bescheid gewusst. Ich habe wie die Szene gehabt, wo man halt viel unterwegs ist und ich eigentlich niemand von meinem anderen normalen Freundeskreis hat, ist eigentlich kaum einer je mitgekommen. Die haben natürlich schon gemerkt, der spinnt ein bisschen. Und dann irgendwo, der ist auch noch gut dabei. Aber ich habe das ein bisschen getrennt und zum Glück habe ich nicht mehr daheim gelebt. Mami hat mich nie verarzen. Die hat meistens Monate später den Video-Edit gesehen oder das Bild, was ich gemacht habe, aber die habe ich auch gar nicht vorher informiert, dass sie gar nicht erst Panik muss haben.
Aber unter dem Strich muss man gleich sagen, du riskierst dein Leben. Also du könntest mal mit dem Blaulicht oder im Kistli heimkommen.
Ja, also Kistli ist, glaube ich, ist mir zum Glück noch kein Fall bekannt vom Dirtbiken. Aber es hätte
aber man können, weiss es nie. Aber wenn, der Rollstuhl. Wenn du dann gerade der Erste bist. Ja, oder irgendwie ein Knickbrechen bei einem Backflip oder ich weiss doch auch nicht was. Also
genau.
Es ist einfach
und aufgrund von dem habe ich natürlich Spiel. Aufgrund von dem, das ist mir absolut bewusst, habe ich eigentlich probiert, alles, was ich kann beeinflussen, habe ich probiert, irgendwie bestmöglichst zu beeinflussen. Also genug schlafen vor dem Fahren gehen, richtig essen, richtig trinken, und zu lernen, zu spüren, bin ich im Kopf noch fit? Weil der Kopf ist sicher die Hälfte von dem Sport. Weil wenn ich im Kopf nicht mag, muss ich auch nicht gumpen. Und die andere Hälfte ist der Körper noch fit? Mögen meine Beine? Und bin ich grundsätzlich fit genug für den Sport? Also, du brauchst sehr viel Power, wenn es schief geht. Also, ich habe vorher gesagt, beim Stürzen, was machst du? Wenn du viel Power in den Beinen und im Körper hast, werden dir die Stürze weniger gefährlich. Also, wenn du starke Schultern hast, dann ist vielleicht nur Prellung und nicht ein Bruch. Und das habe ich schon probiert, auf allen Ebenen so gut wie möglich vorzubereiten und hätte jetzt behauptet, ich habe es gut gemacht. Aus dem Nachhinein kann ich sagen, ich einfach auch Glück gehabt. Es ist nicht nur eindeutig, dass bei dem Sport nichts passiert.
Nach 15 Jahren hast du aufgehört, hast dein Dirtbike an den Nagel gehängt. Ist das einfach gewesen? Oder was hast du für Emotionen gehabt?
Es hat ganz viele verschiedene Aspekte, die mich aufgehört haben. Und darum war es stellenweise mega einfach gewesen, zum Aufhören. Und gleichzeitig war es auch echt schwierig gewesen. Vorher davon geht Dopamin und coole Gefühle. Ja, auf die verzichten ist natürlich schwierig. Aber man auch geht von Stürzen respektive vielleicht auch körperliche Beschwerden durch die doch intensive Belastung. Und die habe ich schon irgendwann gespürt. Ich habe immer wieder mal Rückenweh gehabt, ich habe das Fußgelenk, das Spirenzli macht. Man hat da seine Beschwerden, die immer mehr werden. Und dann merkt man irgendwann, will ich das alles in Kauf nehmen oder ist es mir eigentlich, ja, ist wie der Preis irgendwann zu hoch dafür. Und ich habe dann entschieden, der Preis ist mir zu hoch dafür. Und es war auch schön gewesen, zum Aufhören. Und auch ein schöner Teil ist, ich habe natürlich dadurch wieder viel mehr Zeit für andere Kollegen gehabt, die eben nicht in der Bike-Szene sind, sondern für Leute, die vielleicht eben nicht ganz so angefressen sind von so einem doch eher extremen Sport. Wirklich schön war es auch wieder mit solchen Leuten mehr Zeit verbringen können. Also es hat ganz viele Aspekte gehabt nach dem Aufhören, wo ja, es schon eine kleine Achterbahn war. Mal war es wirklich toll gewesen. Mal hat es mich dann schon gereizt. Wobei ich immer gewusst habe, wenn ich aufhöre, dann ist es wie ein Schalten. Ich kann nicht langsam aufhören. Das hätte nicht gepasst. Entweder muss ich Vollgas oder aufhören.
Lass uns mal resümieren. Wie ist deine Dirtbike-Karriere so verlaufen? Wenn du jetzt Bilanz ziehen musst, wie sieht die aus?
Also eigentlich ja, wenn man jetzt im Nachhinein schaut, habe ich mir eigentlich das falsche Hobby ausgesucht, oder? Hat Schiss und nimmt sich gerade noch einen Extremsport. Hat extrem lang gedauert, bis ich mal einen grossen Sprung gefahren bin. Ich würde sagen, ich glaube, nach 5 Jahren sind Sprünge mal so gewesen, dass man sie ernst nehmen kann. Und nach 7 Jahren sind es so gewesen, dass man eigentlich nicht mehr anfängt, sie im ersten Jahr könnte kumpeln. Sie sind wirklich gross geworden, aber sie ist lang gegangen. Und danach ist natürlich sensationell die Post abgegangen. Mit coolen Tricks, coolen Events, mit Fotografen unterwegs gewesen, coole Bilder gemacht. Und wirklich ein cooler Ritt gewesen. Also einfach, hat Spass gemacht. Wirklich cool gewesen. Und über allem natürlich steht, wenn es vorher mit Verletzungen geht, eigentlich nie richtig grob verletzt gewesen. Ich meine, das ist eigentlich in 15 Jahren so einen Sport machen unmöglich. Gar nicht. Und das ist schon so, habe mich sehr dreht gefühlt durch die ganze Zeit, dass ich gewusst habe, hey, das ist mir nicht passiert. Das war einfach cool gewesen.
Dreht? Von was? Von wem?
Von meinem Glauben, von Gott, wo mir irgendwo mit einem Äugli auf mich geschaut hat, wo mich gelenkt hat, wo mir hier und da schon mal reingeredet hat, wo vielleicht auch mal geschaut hat, dass ich gar nicht erst in einem Park angekommen bin, weil vielleicht das Auto verreckt ist. Oder so Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, hey, da hat es immer wieder mal so kleine Warnhinweise gegeben oder eben mal einen kleinen Sturz. Du hast, und dann bist du mal wieder eingezimmert und hast gemerkt, okay, ich muss nochmal über die Bücher, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Aber eben, es sind immer so, alles in allem aus dem Nachhinein muss ich sagen, eigentlich mega schön. Es ist nie wirklich grusig gewesen. Und das ist eigentlich echt cool und eben nicht normal.
Ist der Glaube eine Ressource genau, um so Ängste und Grenzen zu überwinden?
Auf jeden Fall. Was für mich der Glaube in dem Ganzen sogar war, ist nicht ganz nur die Ressource, die ich angezapft habe, sondern für mich ist es auch, ich hätte mir das nie zutraut, den Weg. Und trotzdem ist er jetzt irgendwie gegangen. Und das ist eigentlich extrem cool, geführt zu werden und zu lernen, was eigentlich alles möglich ist, wenn man lang dran bleibt, wenn man seinen eigenen Weg findet, wenn man ein bisschen weiss, hey, was passt zu mir und wie kann ich mit mir selber umgehen. Und das war ein riesiger Lernfeld für mich, wo ich das Gefühl habe, also es wäre jetzt vermessen zu sagen, da bin ich alles selber drauf gekommen und ich bin der geile Sieg, der das geschafft hat. Ich glaube, da bin ich sehr stark geführt worden, dort dran, das lernen zu dürfen und jetzt wie in meinem Koffer zu haben, um zu sagen, hey, wow, was ich da gelernt habe, ist einfach gewaltig, hilft mir natürlich für alles, was noch kommen wird.
Wie lebst du den Glauben im Alltag, ganz praktisch?
Ich brauche es viel als ruhigen Start in den Tag und auch als ruhigen Start, Ende vom Tag. Ich habe meistens am Morgen so meine 10 Minuten, wo ich wirklich einfach kein Handy in der Hand habe, nichts mache, das Gebet sprich oder einfach auch ein bisschen in mich gehe, den Tag vorbereite, ein bisschen durchgehe. Und das gibt mir extrem viel Ruhe auch für all den Stress, der im Alltag einprasseln kann, einfach auch ein gelassen darauf zu reagieren. Und da habe ich immer meine 10 Minuten am Morgen und häufig auch am Abend, wo ich den Tag Resümee passieren lasse und auch schaue, hey, nicht immer nur ins Handy hineinschauen, zum Ruhe zu haben, sondern eben auch wirklich Ruhe haben, das Gebet haben, mit Gott diskutieren, auch das mal anlegen dürfen, das ist natürlich wunderbar.
Wenn du schon von der Ruhe redest und von Social Media, sage ich jetzt mal, also eigentlich müsste ja so ein Typ wie du jede Woche 1, 2, 3 Filmchen auf Social Media tun und dann dort sich eine goldige Nase verdienen. Warum machst du das nicht?
Ich habe es natürlich auch ein bisschen gemacht und auch ein bisschen probiert, aber irgendwie war es mir nie wichtig. Ich muss sagen, für mich war es Bike, es soll mir Spass machen. Und ich hatte irgendwie keinen Bock gehabt, um am Abend dann noch eine Stunde anzuhocken und zu schauen, welche Uhrzeit muss ich genau das Bild posten, dass es möglichst viele Likes gibt und das richtige Bild und dann noch das und dies und das. Ich habe schon ein bisschen Instagram habe ich ein bisschen gepflegt, weil es natürlich, wenn man hätte wollen, jetzt ernsthafter gesponsert werden, wäre es cool gewesen. Aber ich habe dem auch ganz nicht so viel beigemessen, weil ich wollte biken, weil es Spass macht und nicht, weil ich müssen oder irgendwelchem Zeug nachher eifern. Natürlich ist es cool, wenn du ein hammergeiles Bild hast. Natürlich willst du das posten, das will ja jeder Mensch. Aber ich habe eigentlich probiert, dann auch irgendwann dem gegenzustehen und zu sagen, hey, eigentlich mache ich es für mich, ich muss es nicht aller Welt immer zeigen und schauen, dass ich der coole Typ bin. Ich wollte es eigentlich für mich machen.
Du hast gerne Ruhe und du hast auch gerne Natur. Warum?
Weil eben in der Natur komme ich ganz fest zur Ruhe. Jetzt gerade, habe ich vor 3 Jahren angefangen Mountainbiken. Es ist natürlich herrlich, Ruhe, Energie auftanken, ein bisschen zu mir selber finden, auch eben nicht die ganzen Einflüsse vom sonstigen Alltag haben, sondern einfach einmal an nichts studieren zu müssen oder eben, was ich dann auch noch gerne habe, ein bisschen Energie tanken und gleichzeitig ganz viel Energie loswerden oder bergauf fahren, bergab fahren. Finde ich etwas vom Grössten, wo mir eben dann auch zum anderen noch sehr viel Ruhe im Alltag gibt.
Eine Frage in Sachen Angst habe ich noch. Wenn ich den Husten habe, dann ist der in 2, 3 Wochen mit Tee trinken und Essigsöckchen, was immer. Ist der Husten wieder weg? Wie sieht es aus mit Höhenangst? Angst vor Verletzungen? Einfach all die Ängste, die du gehabt hast, sind die jetzt weg, ausgewachsen oder sind die immer noch da?
Unterschiedlich. Weil gewisse Ängste habe ich ja wirklich in den Griff bekommen, aber ich muss auch sagen, sie sind nicht weg. Einerseits haben wir vorhin kurz geredet, es gibt den Detail mit dem gesunden Respekt, den ich ja nie loshaben wollte. Ich wollte immer einen gesunden Respekt haben von grossen Sprüngen. Und gleichzeitig die Panik davor, die ist schon weg. Aber mit dem, dass ich jetzt seit 4 Jahren, 5 Jahren eigentlich keinen Sprung mehr gefahren bin, hätte ich jetzt schon auch wieder ein bisschen Schiss vor einem Sprung. Aber ich glaube, wenn ich jetzt, theoretisch wieder anfange zu gumpen, ich hätte in wenigen Wochen wäre ich wieder sehr weit oben, wo ich war, bin, weil ich ja weiss, wie ich mit dem alles einzuordnen habe. Aber ja, die Ängste die kommen auch ein Stück weit wieder zurück, wobei ich würde sagen, die kommen nicht gleich wieder zurück.
Du bist nicht mehr wild mit dem Bike unterwegs, gehst aber gleich in die Höhe. Neues Hobby, Klettern. Bitte schön. Was ist da die Faszination?
Ja, also ganz neu ist es natürlich nicht. Ich habe es eigentlich schon seit, mache es auch schon seit 20 Jahren. Ich habe es während dem Biken natürlich ist das absolut in den Hintergrund gerutscht. Aber ich habe es eigentlich auch viel gebraucht, um den Oberkörper fit zu halten. Genau eben als Sturzprävention. Wer starke Schultern hat, bricht sich weniger der Schultern. Und habe jetzt aber nach dem Biken sehr viel mehr Energie und Zeit ins Klettern investiert. Eigentlich vor allem ins Bouldern, nicht mehr am Seil. Einfach vom Aufwand her, wir haben einen eigenen Boulderraum, da kann ich jederzeit trainieren gehen, so viel ich will. Da muss ich nicht nur ans Seil gehen. Faszination, man kann wahnsinnig viel Energie loswerden und gleichzeitig kann man coole Bewegungen machen und viele Freunde, die das auch machen, Gleichaltrige. Und das ist irgendwie, ja, wenn es jetzt ein anderer Sport wäre, wäre es glaube ich ein anderer, aber jetzt machen das alle, finde ich es auch cool. Und es ist ein Sport, wo wenn man es ein bisschen seriös macht, kommt man, glaube ich, sehr lange ohne Verletzungen zu schlagen.
Und Boulder ist ja, glaube ich, das auf Sturzhöhe. Oder wie sagt man dem, genau. dass man sicher nicht das Knick bricht, wenn man runterkommt? Aber jetzt kennen wir ja den Dave Häusser ein bisschen. Er setzt sich als Ziel immer recht hoch. Also könnte es sein, dass du irgendwo in der Toskana oder Südfrankreich, ich weiss nicht, wo da die Kletterwände sind, die legendären Kletterwände, die einfach 150 Meter gerade hoch, sehen wir dich dort wieder mal so richtig deine Grenzen ausloten und dann die Kletterwände hoch, ungesichert, eben wieder mit dem Risiko spielen?
Nein, das definitiv nicht. Wenn, würde ich vielleicht mit einem Seil klettern. Also Seil klettern könnte ich, aber aktuell tue ich eigentlich nicht am Seil klettern. Darum kommt auch das nicht in Frage. Und grundsätzlich probiere ich schon auch mit dem, dass ich nicht mehr der Jüngste bin, probiere ich weitestgehend eigentlich Verletzungen zu vermeiden, weil es einfach immer länger geht, bis die verheilt sind. Und jetzt auch beim Bouldern schaue ich, dass ich eigentlich nicht von zu hoch oben runterfalle oder lieber mal loslasse, statt noch etwas würgen, das dann eben nicht gut kommt. Sondern eigentlich lieber unverletzt und dafür nicht ganz der Beste. Oder weit entfernt vom Besten. Das liegt ja eigentlich, wenn man 30 war, kann man nicht mehr der Beste werden. Das ist aktuell unmöglich.
Wenn wir deine Herausforderungen anschauen, du hast auch beruflich ein rechter Wandel hinter dir. Du bist vom Ingenieur zum Pädagoge geworden. Warum ist der Maschinenbauer Lehrer geworden?
Ja, hat vor ein paar Jahren einen Schlüsselmoment gegeben. Und zwar ziemlich nach dem Studium vom Maschinenbauingenieur. Bin im Zivildienst gegangen und bin im Heim für schwerziehbare Kinder und Jugendliche gewesen. Als Zivildienst leisten, nicht viel müssen machen. Ach, bin jeden Abend zufrieden und glücklich und strahlend heimgekommen. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich 1-2 Jahre darüber nachgestudiert. Soll ich nochmal einen neuen Beruf machen? Das ist ja ein riesen Aufwand, mit 30 nochmal studieren. Und irgendwann war klar, mal, das wollte ich machen. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren dran am Lehren sein. Seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr wirklich fertig. Und das ist sensationell. Dann komme ich wieder, wie beim Zivildienst, jeden Tag glücklich heim.
Ist die heutige Jugend wirklich so schlimm, wie immer alle sagen?
Ja, sie ist wirklich so schlimm, aber die Jugend ist ja schon immer wirklich schlimm gewesen. Es gibt Zitate, die sind über 2000 Jahre alt und da motzt es auch schon über die nächste Generation, wie schlimm sie ist.
Ja, der Sokrates hat genau. Dich auch mal runtergelassen. Ja.
Und das ist eigentlich immer schon so gewesen und das ist, glaube ich, auch etwas vom Wichtigen, dass die nächste Generation nicht gleich bleibt wie mir. Das ist eigentlich auch schön. Hoffentlich sind sie nicht gleich wie mir. Vielleicht ist nicht alles, was sie machen, gut, aber ich finde, ich habe auch viel Vertrauen, dass es gut kommt mit der nächsten Generation. Es gibt sicher ein paar schräge Vögel, aber es gibt auch wirklich ein paar richtig, richtig gute Leute. Und mir macht es total Spass, mit denen zu schauen, dass die irgendwie auch in unserer Welt einen Platz finden nachher.
Was kannst du ihnen aus deinen Erfahrungen vom Biken weitergeben?
Ich glaube, vor allem der Punkt, mit wo man sich wo ich gelernt habe, was kann ich mir zutrauen? Wie kann ich über eine Grenze gehen, wo ich eben nicht einmal gedacht habe, dass ich es mir zutraue? Das klassische Beispiel, ein Schüler, eine Schülerin in Mathematik, sie kann das eh nicht. Das ist genau das Gleiche, oder? Das wäre genau gleich, wie ich am Anfang, sie, ich kann eh nie Dirtbike, das geht gar nicht. Und sie hat das ja doch gegangen. Und ich glaube, ich habe viel Verständnis für grundsätzlich die Aussage, dass man die tätigt. Und gleichzeitig haben, glaube ich, viele Ideen, wie man trotz dieser Aussage dran kommt, kann, dass man es nachher eben gleich lernen kann und gleich irgendwie etwas rocken auf diesem Themengebiet.
Wenn wir schon bei deinen Herausforderungen sind, die nächste schaut auch an, Ehe, also wie geheiratet. Wie viel Mut braucht das?
Es braucht sicher Mut. Ich würde zwar sagen, mich hat es jetzt nicht so viel Mut gebraucht. Ich habe das Glück, eine wirklich coole Frau kennengelernt zu haben. Ich kenne dich schon sehr lange. Das heisst, ich kann auch schon ein bisschen abschätzen, was das Risiko, oder das Risiko, was die Reise nachher noch so ein bisschen in sich halten könnte. Trotzdem braucht es Mut, weil man committet sich sehr fest für etwas. Aber irgendwie, ich freue mich eigentlich vor allem auf die Zeit und auf das, was kommt, und habe eigentlich erstaunlich wenig Mut gebraucht.
Dave, zum Schluss vielleicht noch schnell als Abschlussratschlag für alle Menschen, die irgendwo anstehen, die irgendeine Angst haben, die irgendwie an ihre Grenzen kommen, dein Tipp?
Das Wichtigste, was ich denke, wenn man Angst hat, ist, man muss nicht gegen die Angst direkt ankämpfen, sondern man muss ein bisschen selber anfangen zu spüren, was bedeutet die Angst für einen. Und man kann sich ja so ein bisschen, wie ich beim Biken, um die Angst herummogeln. Ich muss nicht direkt den grössten Sprung gumpen, aber ich kann ja vielleicht mal einen kleinen anfangen. Und das war mein Weg, das in Schritte zu legen. Und ich glaube, jeder Mensch könnte bei seiner Angst schauen, wie kann ich denn mit dieser umgehen? Und ich glaube, manchmal gibt es ganz viele Ratgeber, die sagen, mach so, mach so, mach so, aber es passt nicht zu einem. Und ich glaube, man muss herausfinden, wie kann ich mit dem umgehen, dass es auch zu mir passt und dass ich eigentlich jederzeit die Kontrolle habe und eben nicht in Panik verfalle, sondern dass ich eigentlich wirklich sagen kann, hey, nein, eigentlich, so wie ich es jetzt mache, ist gut. Und man das Gefühl hat, ja, es geht jetzt 10 Jahre, ja, immerhin, es geht nur 10 Jahre, andere haben es nie im Griff, oder? Oder eben bei mir beim Gumpen, ja, es ist 7 Jahre gegangen für einen grossen Sprung. Es ist ja absolut daneben, aber nach 7 Jahren war es dafür absolut cool gewesen.
Dave, danke vielmals für den Einblick in dein Leben und alles Gute, merci.
Sehr gerne.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.